Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dankeschön.
So, wir können beginnen.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie zu einem Gespräch mit Alfred Gosser begrüßen zu dürfen, den Sie alle sicher kennen oder zu kennen glauben. Denn heute geht es um das Thema Identität. Alfred Gossers neues Buch »Le Mensch, die Ethik der Identitäten« geht der Frage nach, wer bestimmt, was der Mensch ist? Und dekliniert dieses Thema anhand verschiedener Gruppen durch. Wichtiger Gruppen, Frauen, Deutsche, Juden. Das Schöne an diesem Buch ist, dass es sehr konkret ist. Es ist keine Theorie. Und ich würde gerne mit einer Frage beginnen. Ich weiß von Ihnen, dass Sie zwei Dinge nicht mögen. Das eine ist die Bezeichnung als Publizist, das zweite als Deutsch-Franzose. Warum eigentlich?
Ja, also Publizist habe ich immer noch nicht verstanden, was das ist. Bei uns schreiben viele Professoren in Zeitungen und werden doch nicht Publizist genannt. Also ich bin Professor gewesen, ich bin jetzt in 25 Jahren im Ruhestand, theoretisch, und Publizist weiß ich nicht. Und ich bin außerdem, was war die andere Frage?
Deutsch-Franzose.
Nein, ich bin kein Deutsch-Franzose, ich bin völlig Franzose, der sich in Deutschland kümmert. Es gibt zwei menschliche Gemeinschaften, denen ich nicht angehöre, aber die mir erlauben, mitzustreiten. Das ist als Franzose in Deutschland und als Atheist im französischen und deutschen Katholizismus.
Ja, viele Leute haben schon von Ihnen gesagt, dass Sie ein dem Christentum nahestehender Atheist jüdischer Herkunft seien. Sie kommen aus Frankfurt, geboren 1925, 1933 nach Frankreich emigriert, mit der Familie vor den Nazis geflohen, seit 1937 französischer Staatsbürger, aber ohne Migrationshintergrund, oder?
Nein, bei uns hat man keinen Migrationshintergrund. In Deutschland hat man immer Migrationshintergrund, auch wenn man Deutscher ist. Das gilt manchmal sogar für Özdemir. Bei uns, der ehemalige Premierminister Manuel Valls, ist seit 1982 Franzose. Unsere Erziehungsministerin seit 1995. Und die Bürgermeisterin von Paris seit 1973. Und niemand sagt, sie seien Franzosen mit Immigrationshintergrund. Allerdings in unseren Vororten leben tausende junge Leute, die alle französisch sind, die total diskriminiert sind im Wohnort, im Benehmen der Polizei ihnen gegenüber, in der Berufsaussichten und so weiter. Und als dass sie an Franzosen diskriminiert werden, suchen sie eine andere Identität, das ist der Islam. Aber nicht der Islam war zuerst dort, sondern die Diskriminierung. Also das sind zwei Arten, Franzose zu sein.
Um noch einmal ganz kurz die Liste Ihrer Auszeichnungen in Deutschland aufzurufen, das sage ich deswegen, Sie gelten als Vorkämpfer der deutsch-französischen Aussöhnung, als vorbereitender Intellektueller des Élysée-Vertrages. Ich ziele auf eine ganz bestimmte Frage ab, und zwar Friedenspreis des deutschen Buchhandels 1975, 1978 Theodor-Heuss-Medaille, 1995 Cicero-Rednerpreis, Wilhelm-Leuschner-Medaille und Abraham-Geiger-Preis 2004. 2012 12 der deutsch-französische Medienpreis. Wenn ich Sie jetzt frage, Herr Grosser, welche dieser Auszeichnungen war denn die wichtigste für Sie? Vermute ich, lautet die Antwort, keine von denen, sondern...
Doch, der Frieden, der Friedenspreis. Mich hat meine dumme Journalistin gefragt, wieso haben Sie den Friedenspreis angenommen? Was bedeutet er für Sie? Ich habe gesagt, ich bin 100-mal bekannter in Deutschland jetzt als vor dem Friedenspreis. Das war schon mit Höfers Frühschoppen so, aber der Friedenspreis war noch mehr. Und übrigens an den Tagen, wo der Friedenspreis war, war der Höfer eine Stunde früher, anstatt später, damit der Friedenspreis kommt. Andere deutsche Auszeichnungen ja viel. Eine, den Sie nicht gemeint haben, da hat mich sehr gesagt, das war der Cicero-Preis für die beste politische Rede. Eine politische Rede, die ich vor einem Ärztekongress gehalten hatte. Unter anderem, weil ich die Ärzte ihre Väter beschimpft hatte. Denn beim Verband der deutschen Kinderärzte, beim ersten Kongress im April 1933, also Hitler war erst seit 2 Monaten an der Macht, hatte man schon den jüdischen Präsidenten entfernt und man dankte Hitler, dass man endlich wieder Rassenkunde als Arzt machen konnte. Und es gab eine Einschränkung, von der ich nie gewusst habe, ob sie lächerlich war oder Mut zeigte. Wir gedenken doch der deutschen Ärzte, die viel gebracht haben, Wassermann, also eine kleine Liste, wahrscheinlich, weil sie mit arischen Ärzten zusammengelebt hatten und deswegen gute Forscher gewesen sind. Ich habe nie gewusst, ob das aus Mut gesagt worden ist oder ob das skandalös war. Es war eher skandalös.
Ja, bleiben wir noch einen Augenblick bei Ihrer Familie. Das Thema ist ja Identität und die Art und Weise, wie sich Identitäten bilden. Ich weiß, es gibt etwas, das Ihnen sehr, sehr wichtig ist privat. Sie sind 58 Jahre verheiratet.
Ja, also ich möchte noch 2 Jahre leben, damit wir die Diamantenhochzeit feiern können und dass wir weiterhin, wir leben noch im Honigmond. Also das kann noch ein bisschen weitergehen.
Ja, das Thema ist Identität und Identitätszuschreibung. Sie benennen ganz zu Anfang des Buches eines der großen Grundübel, nämlich das schlimme Die, der Zeigefinger, der auf eine Gruppe zeigt und ihr bestimmte Eigenschaften zuweist. Und diese Gruppe wird äußerlich gezwungen, sich diese Eigenschaften anzuziehen. Wenn ich zurückdenke, dann weiß ich noch aus meiner Kindheit, auch aus der Schule, dass man das damals schon nicht machte. Die, das darf man nicht sagen. Jeder kennt aber diese Erfahrung bei sich selber, entweder als jemand, der die sagt oder der als die bezeichnet wird. Warum fällt es uns so schwer, miteinander zivil umzugehen?
Ja, also ich habe ein ganzes Kapitel über die Deutschen und dazu nur 2 Bemerkungen. Die erste, eine Erfahrung in Singapur, das ist ganz weit von Europa, 1974. Ich war an der Uni und war auch am deutschen Gymnasium. Und eine 17-jährige Schülerin sagte mir mit großer Bitterkeit, wenn ich mal eine 17-jährige Tochter haben werde, wird die auch Anklage und Argwohn im Blick des Gesprächspartners finden, wenn sie sagt, sie sei Deutsche. Das ist zum Beispiel ein Beispiel vom Deutschsein. Und andererseits, wenn wir, das heißt Hitleropfer, Widerstandsleute in Frankreich, ehemalige KZ-Insassen, 45 nicht gesagt hätten, es gibt nicht die Deutschen, es gibt Deutsche, die so sind, Deutsche, die anders sind, dann hätte es keine deutsch-französischen Beziehungen nach dem Krieg gegeben. Ich war sicher, dass es keine Kollektivschuld nach der Nacht, in dem ich erfahren habe, dass ein Teil der Familie nach Auschwitz deportiert worden war. Es gibt andere Deutsche, und die haben wir alle nach dem Krieg erfahren. Zum Beispiel wie ich den ersten Deutschen, den wir eingeladen haben, an der Sorbonne zu sprechen, war Eugen Kogon. Der hat den ganzen Krieg in Buchenwald verbracht. Ich war aber in Frankfurt in meinem Geburtsstadt 47, traf auf den Bürgermeister Walter Kolb. Der kam auch aus dem Konzentrationslager. Das waren die anderen Deutschen. Und die waren viel zahlreicher, als man nach dem Krieg gesagt hat.
Dort würde ich gerne nochmal bleiben. Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Szene, die Sie als, ich glaube, 19-Jähriger erlebt haben. Sie standen am Krankenbett eines verwundeten Freundes und just daneben lag ein auch stark verwundeter deutscher Soldat. Sie waren alle drei, glaube ich, 19 Jahre, vielleicht 20. Ihr Freund starb kurze Zeit darauf. und sie sprachen mit dem 19-jährigen deutschen Soldaten.
Ja, und dann entdeckte ich, dass er wirklich nichts wusste vom Hörer von Hitler. Und es stand für mich ein Gefühl der Mitverantwortung für dessen Zukunft. Und für die habe ich mich dann auch eingesetzt. Meine erste Artikelreihe in der Widerstandszeitung Combat war über die Jugend in Deutschland. Deutsche Jugend wäre zu verallgemeinernd gewesen. Und ich beschrieb Sachen und wollte, dass man die Türe aufmacht. Und deswegen war ich dann auch ein bisschen später in einer Einrichtung, die hieß der Hölfhof, ein Haus im Schwarzwald, wo man junge HJ-Führer, die keine für persönliche Verbrechen verbracht haben, 3 Wochen hielt, um einfach zu sprechen mit Gewerkschaftlern, mit Kirchenleuten, mit Ausländern, damit sie sich öffnen und nicht Nationalisten werden. Es war für mich ein bisschen schwierig. Jeder von denen, die da waren, 2 Jahre davor, hätte mich ohne weiteres in einen Gasofen geschoben, wenn sie den Befehl bekommen hätte, aber es war notwendig. Und 50 Jahre später war ich mit einem Freund dort, das war der Abgeordnete von diesem Kreis, er heißt Schäuble und ist was geworden in der deutschen Politik. Und in dessen Wahlkreis war der Höllefurt und wir haben so eine Feier für die 50 Jahre gemacht.
Lassen Sie uns zu einer anderen Gruppe kommen, die Sie auch behandeln und die wirklich einen schlechten Ruf hat, jedenfalls kann man das annehmen, wenn man das hört, nämlich die Politik und die Politiker. Sie schreiben einen bemerkenswerten Satz, den ich mir sehr hinter die Ohren geschrieben habe, nämlich Politik, entgegen dem allgemeinen Politiker-Bashing, ist das Edelste, das Höchste, das es in einer Gesellschaft gibt. Warum?
Warum? Weil die Politik, das sind die Mittel und die Wege, die eine Gesellschaft finden muss, um ihre eigene Zukunft meistern zu können. Und es geht um die Zukunft, dafür ist die Politik zuständig und die Politiker haben einen schlechten Ruf. Ich bin Politikerwissenschaftler, da ist jemand, der nachher erklärt, wieso man hätte voraussehen können, aber ich sage selten voraus, ich sage nur, jede Generation sagt, ach wie schön, wie gut waren die Politiker vor uns. 20 Jahre vorher, ach, unsere Politiker, wir verachten sie. Wie gut waren doch die Politiker der vorigen Generation? Das ist ständig der Fall und ich behaupte, ich gebe nicht direkt in ihren Wahlkampf, nehmen wir ihre beiden großen Kandidaten, es hat keine besseren von den letzten Generationen gegeben. Kohl war ausgezeichnet, Adenauer war ausgezeichnet, leider ist jemand untergegangen? Ich glaube, es sind kein richtiges Buch übergeschrieben worden, das war Kurt Schumacher. Und Kurt Schumacher ist zu kurz gekommen im Rückblick. Er war ein hervorragender, furchtbarer Politiker. Furchtbar, weil er war ähnlich wie de Gaulle, das möchte ich betonen. Was war die Ähnlichkeit? Weil ich schwach bin, muss ich unnachgiebig sein. So de Gaulle mit Churchill, so Schumacher mit den Besatzungsmächten. Ich darf nicht nachgeben, ich muss wirklich hart bleiben, weil ich ja nichts habe. Wenn ich nachgebe, zeigt, dass ich weich bin.
Der rote Preuße. Wie bitte? Der rote Preuße.
Rote Preuße, ja.
Politiker machen auch Gesetze. Es gibt eine Passage, in der Sie einen Satz geschrieben haben, den ich mir auch notiert habe, nämlich, dass Gesetze, die natürlich die Grundlage unseres Zusammenlebens bilden, auch ein Mittel, ein gesellschaftliches Mittel der Mächtigen sein können, um die Schwachen zu gängeln und kurz zu halten. Sie sprechen von einem Zwang an die Legitimität gesetzlicher Regeln zu glauben. Wo ist der Bruchpunkt?
Es ist sehr schwer zu bestimmen, in einem guten Teil von dem, was die extreme Linke sagt, ist richtig. Das gilt natürlich nicht für die DDR, wo es gar keine richtigen Gesetze gab, sondern es gibt Gesetze, die Grenzen machen für Leute, die arm sind und die Reichen kommen davon. Es gibt wenig Gesetze. Die Streit momentan in Deutschland ist unerträglich. Was ist die Obergrenze? Was ist die Obergrenze? Also ich gebe nur ein Beispiel. Bis vor 4, 5 Jahren sagte man, in einem Betrieb ist es gut und richtig, wenn der da oben 20 Mal mehr verdient als der unten. Jetzt ist es 1000 Mal. Ohne jede Rechtfertigung. Und da gibt es kein Gesetz. Und in diesem Sinn sind viele Gesetze wirklich ein Mittel, damit die Leute brav sind und dem Gesetz gehorchen und sich nicht aufrücken. Und es gibt Abwesenheit von Gesetzen, die sehr zu beklagen sind.
Sollen wir denn häufig auf die Barrikaden gehen?
Na, also legitim sind theoretisch die Gesetze, bevor es wirklich schlecht geht. Zu viele sagen, und das war bei 68er so patent, wir dürfen sofort aufstehen, wenn ein Gesetz in unseren Augen nicht legitim ist. Das geht nicht. Das geht im Falle, wenn wirklich Verbrechen begangen werden im Namen der Regierung durch Gesetze, wie es heute in der Türkei gibt, wie es heute in Polen gibt, wie es heute in Ungarn gibt. Da kann ich den Aufstand gegen Gesetze verstehen. Aber nur sagen, weil uns das Gesetz nicht gefällt, ist es nicht mehr legitim, das geht eben nicht. Das ist eine Verneinung des Problems der Legitimität. Über die Legitimität verfügt an sich das Bundesverfassungsgericht. Leider kann es auch furchtbare Entscheidungen machen. Und da mein Verleger ausgezeichnet ist, steht noch einiges vom Januar dieses Jahres drin. Unter anderem die furchtbare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, um eine extrem rechte Partei nicht zu verbieten, zu sagen, der Antrag des Bundesrats ist unbegründet, weil die doch nichts viel Böses angerichtet haben.
Darauf ausgehen, glaube ich, ist die Formulierung.
Ja, das Wort ist das Wort aus. Sie gehen nicht aus, die Republik zu vernichten. Doch, ihr ganzes Haben geht darauf aus, wenn sie einmal die Macht hätten, zu vernichten. Es geht darauf aus, in ihrem Fach, in der französischen Übersetzung, in der englischen Übersetzung, auf etwas ausgehen ist eine Zielrichtung und nicht die Idee, es muss schon was gemacht werden. Mir wäre lieb gewesen, ich war da noch nicht geboren, aber dass 1920 ein Verfassungsgericht in Leipzig sagt, das Programm der NSDAP ist verfassungswidrig und wir verbieten die NSDAP. Sie hatten noch keine Macht. Jetzt zählt das Gericht auf, wie viele Sünden gegen die Verfassung die Partei gemacht hat, was sie alles gesagt hat, was sie also noch nicht getan hat, aber sagt, das sei richtig gegen die Verfassung und dann gesagt haben, der Antrag ist nicht zulässig.
Wir gedenken in zwei Tagen, am 25. März, 60 Jahre römische Verträge. Die römischen Verträge haben die Europäische Union in ihrer Frühphase, also die heutige Union in ihrer Frühphase, institutionell verklammert. Sie fragen in Ihrem Buch, gibt es eine Identität durch Institutionen? Beim Stichwort Europa finde ich, bevor man sich die anderen Probleme anschaut, sollte man vielleicht noch mal ganz kurz auf die Frage des politischen Projektes Europa zurückgehen. Gibt es eine Identität durch Institutionen?
Also zuerst einmal gibt es ein enormes Glück für die Bundesrepublik, das die Bundesrepublik noch nicht wahrgenommen hat. Warum hat Adenauer sofort Ja gesagt zum Schumann-Plan, weil es die Gleichberechtigung für Deutschland brachte, zu einer Zeit, wo es überhaupt noch kein deutsches Außenministerium gab, weil die ganze Macht bei den drei Alliierten lag. Die hatten die Souveränität an sich gerissen, zusammen mit der Sowjetunion. Und was war es damals am 9. Mai, der gefeiert werden sollte? Am 9. Mai kam Frankreich runter von der vollen Souveränität zur geteilten Souveränität. Und die Bundesrepublik stieg auf zu einiger Souveränität. Was ist da passiert? Man hat, wie der Vertrag fertig war zur Kohle und Stahl, entdeckte man, dass man niemanden in Deutschland hatte, um den zu unterschreiben. Also ließ man zu, dass es doch ein Außenministerium gab. Adenauer wurde sein eigener Außenminister. Aber dank des Vertrags wurde er auch Kollege der anderen Außenminister, der drei westlichen Außenminister. Die waren die Herren über die hohen Kommissare, die in Bonn den Vorsitz führten über den Kanzler Adenauer. Und der Außenminister Adenauer sagte seinen Kollegen, liebe Kollegen, sagt euren hohen Kommissaren, sie sollen den Kanzler in Ruhe lassen. Das ist dann auch geschehen. Also das hat Deutschland immer noch nicht verkraftet, wo es immer heißt, wir zahlen für Europa, was machen wir alles für Europa. Die Bundesrepublik ist das Land, das wirklich als gleichberechtigt geschaffen worden ist durch die Europapolitik. Und in diesem Sinne sollten alle Bundesbürger ständig sagen, wir sind Europäer. aber sie haben im Allgemeinen die Verträge nicht gelesen, wo es überhaupt heißt, jedes Mitglied einer der Nationen Europas ist Bürger von Europa. Sie sind alle Bürger von Europa, nur wissen sie es nicht. Und sie sollten es ein bisschen wissen, jetzt weiß das Publikum das ein bisschen besser.
Ja, da wir jetzt auf der höchsten Verwaltungsebene quasi sind der EU, ich habe mich in den letzten Tagen gefragt, weil das Thema immer wieder aufkommt, nicht erst seit Europa viele muslimische Flüchtlinge aufnimmt oder aufnehmen sollte, seit das Thema der sogenannten Flüchtlingskrise akut ist, gibt es Stimmen, die die EU, ich will nicht sagen religiös, aber doch mit einer Anspielung auf das Christentum als Definitionsgemeinschaft sehen. Gibt es tatsächlich eine christliche Grundlage, um die EU zu rechtfertigen?
Ja, also momentan weiß ich nicht, was das C bei der CSU überhaupt rechtfertigt. Denn Christentum heißt, jeden anderen Menschen als ebenwürdig zu betrachten. Und wenn ich einen Seehofer höre, finde ich nicht, dass er diese Betrachtung durchführt. Es trifft sich aber, dass die Kanzlerin gehofft hat, dass die Last geteilt wird. Und nun haben wir mindestens zweierlei Europa. Wir haben das Europa der Visegrad-Länder, das ist Slowakei, Polen, Ungarn. Die sagen überhaupt nichts. Und Brüssel hat uns nichts zu sagen, wir nehmen keine auf. Orban hat das am weitesten gebracht. Wir sperren die in Gefängnissen ein, in unwürdigen Gefängnissen ein, die noch durch den Stacheldraht gekommen sind. Jetzt machen wir den Stacheldraht so zu, dass niemand mehr kommt. Das war nicht im Sinn eines vereinten Europas. In Frankreich, alle, die sich für Flüchtlinge einsetzen, sind voller Bewunderung für die Kanzlerin. Es gab einmal eine Zeitung, die die Kanzlerin beschrieben hat mit einer Pickelhaube. Und jetzt hat sie gesagt, also ein Heiligenschein. Und warum? Weil man Ja gesagt hat zur Aufnahme. Man bewundert die hunderttausende Deutsche, die sich engagiert haben für die Vertriebenen, die sie als Menschen betrachtet haben, die ihnen Deutschunterricht geben, gratis und so weiter und so weiter. Ist wirklich... es gab mal einen Bundespräsidenten Rau, der gesagt hat, bitte nicht vergessen, dass der erste Artikel unserer Verfassung steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Es steht nicht drin, die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar. Und dass die Aufnahme ist eine Verwirklichung des Artikel 1 des Grundgesetzes. Dass das Schwierigkeiten bringt, ist klar. Dass es Streit gibt, ist klar. Dass ich gestern Abend bei Ihrem Fernsehen gesehen habe, wie in einem kleinen Dorf die Bürger einstimmig sagen, nicht bei uns, die müssen rausgeschmissen werden, mit einem Ausbruch des Hasses, den es bei uns auch gibt, vor allen Dingen von der Seite, das haben Sie glücklicherweise nicht, von 1,5 Millionen extrem rechten Katholiken, die jede Einwanderung ablehnen und die den Kandidaten François Fillon seit Anfang unterstützen. Dass diesen harten Katholizismus massenhaft, den haben Sie glücklicherweise nicht. Sie haben den Kardinal Erzbischof von München, ein Freund, der betont, man kann nicht zugleich katholik und fremdenfeindlich sein.
Ja, die Zeit schreitet unerbittlich fort. Gerne wäre ich mit Ihnen noch zu verschiedenen Regierungssitzen der westlichen Welt gereist, aber da wir so viel Zeit nicht mehr haben, eine kurze Frage zu Frankreich. Marine Le Pen, hat die eine Aussicht auf Erfolg?
Na, also ich kann die Unruhe der deutschen Presse überhaupt nicht verstehen. Marine Le Pen hat auch nicht die geringste Chance. Sie kann auf 30-35% der Stichwahl kommen, aber eine Mehrheit kommt gar nicht in Frage. Jeder Kandidat gegen sie wird in der Stichwahl gewinnen. Ich hoffe, es wird mein Kandidat Macron sein, den ich so gut unterstütze, wie ich kann. Und er wird dann vielleicht französischer Präsident, so jung, er wird jetzt 40. Das ist natürlich ein furchtbares junges Alter. Und wenn ich ihn mit einem anderen Chef vergleichen möchte, ist es ungefähr die Lage von Justin Trudeau in Kanada. der auch jung ist und gesagt hat, ja, wo ist die Erfahrung? Nicht? Die alten Männer haben schlecht gehandelt, aber die Erfahrung der alten Männer muss man haben. Nein, und sie haben viele alte Männer gehabt. Diesmal haben sie jünger, einen jüngeren Mann und eine Frau, die in meinen Augen jung ist. Aber ich glaube, man kann sagen, es kann keine Marine Le Pen geben. Wir bekommen schwierige Wahlresultate, vielleicht in der ersten Runde und etwas in Frankreich, was noch nie geschehen ist und was zum ersten Mal geschehen würde, was ich sehr billige, ist, dass die traditionelle Rechte und die traditionelle Linke beide geschlagen werden. Und jemand kommt, der sagt, wenn eine liberale Maßnahme gut ist, auf der Rechten nehme ich sie, wenn eine gute Sozialliberale auf der Linken gut ist, nehme ich sie. Warum muss ich unbedingt alles in Augen links, rechts beurteilen? Das klingt furchtbar nach großer Koalition.
Also Sie sehen das Superwahljahr 2017 recht zuversichtlich. Einen anderen Aspekt möchte ich trotzdem noch mal ansprechen, und zwar das Verhältnis von Identität und Wahrheit mit Blick auf die Situation in Großbritannien. Der Brexit ist auf vielen Lügen gebaut worden. Und sogar die BBC, wie ich heute Morgen in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe, ist so ängstlich, als fünfte Kolonne Großbritanniens verschrien zu werden, dass sie jetzt den Spitznamen Brexit Broadcasting Corporation trägt, weil sie ständig nur noch Brexiteers einlädt. Wie ist es um die Identität eines Landes bestellt, das innerlich zu zerfallen droht? Das Vereinigte Königreich ist längst nicht mehr vereinigt, zumindest nicht innerlich.
Also zuerst einmal ist in England etwas geschehen, was sehr schade ist. Eine nicht bestehende Verfassung ist vergewaltigt worden. Es gibt keine Verfassung in England. Es gibt seit hunderte Jahren, dass die einzige Instanz, die entscheidet, ist das House of Commons. Und das House of Commons hat sich jetzt entmachtet, selbst entmachtet, indem ich sagte, ich beuge mich einer Wahl, nein, es war keine Wahl, eine Volksentscheidung knapp ausgegangen ist, anstatt zu sagen, wir müssen gefragt werden, sie sind gefragt worden, jetzt kann Artikel 50 funktionieren, es wird sehr hart verhandelt werden, 2 Jahre lang. Und ich glaube, Europa wird sich vereinen, besser nicht wegen dem Brexit, sondern wegen Trump. Trump ist ein Segen für Europa, so schlecht hat er sich benommen. Er hat etwas gemacht, was noch nie gemacht worden ist, verweigert der Kanzlerin die Hand zu geben. Auch als die früher nicht fragt, gebt euch mal die Hand, kommt nicht in Frage. Und hat beinahe umarmt die Königin von England. Und er ist so willkürlich unausstehlich, dass man sich so vereinen muss gegen Trump in Europa. Er will es zerstören, wie damals der eigentliche Vater von Europa, Josef Stalin, gewesen ist. Ohne Stalin hätte es keine deutsche Gleichheit gegeben. Ohne Stalin hätte es keine NATO gegeben. Ohne Stalin hätte es keine Einheit von Europa gegeben. Man fürchtete Stalin. Die Furcht heute ist vor der Unberechenbarkeit des amerikanischen Präsidenten, mit der kleinen Hoffnung, dass eines Tages festgestellt wird, dass der Geistig nicht völlig da ist und Impeachment ist.
Herr Grosser, Sie haben vor kurzem mal nicht nur mir gegenüber, auch einem Kollegen gegenüber erwähnt, dass Sie intellektuell pessimistisch, aber genetischer Optimist seien. Lassen Sie uns doch zum Schluss mit einem Ausblick auf die Zukunft an diesem Optimismus kurz teilhaben.
Ja, also der Schluss ist, man kann verzweifeln an der heutigen Welt, wenn Sie sehen, wo überall Terror ist, wie Frauen systematisch vergewaltigt werden, noch nicht mal aus Vergnügen, sondern aus Erniedrigungswillen, wie überall ermordet wird und so weiter, können Sie vor allem Weltgeschehen verzweifeln. Und trotzdem können Sie versuchen, aus der Umwelt, ich denke an meine Gymnasiasten, ich sehe regelmäßig im Gymnasium, Studenten und andere, die ich Ihnen zum Beispiel sagen kann, man kann doch mehr Mensch werden in dieser Welt. Und Mensch werden heißt, sich bewusst werden, welche Identitäten man hat, auf Distanz zu denen gehen, um das Leiden der anderen zu verstehen. Nach 1945 haben wir gesagt, man kann keinem jungen Deutschen verlangen, Ausmaß von Hitlerverbrechen zu erkennen. Wenn man kein echtes Verständnis hat, ein mitfühlendes Verständnis hat, für das Leiden seiner Eltern in der Vertreibung aus der Tschechoslowakei unter den Bomben von Dresden oder Hamburg. Genauso sage ich heute, das habe ich auch in der Paulskirche gesagt, am 9. November, man kann von keinem jungen Palästinenser verlangen, dass er versteht, was Attentate sind, wenn man nicht ein Mitgefühl hat für das große Leiden in Gaza und in den sogenannten Gebieten. Dieses Leiden der anderen hat man nur, wenn man auf Distanz geht zu sich selbst. Und da ein letzter Satz dazu, aber dem ich oft sage, es ist, weil ich voller Franzose geworden war, dass ich die französische Kriegsführung in Algerien mit Folter, Dorfzerstörung und so weiter mehr kritisiert habe als schlimmere Dinge.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.